Rheingau-Kompass, der Rheingau-Podcast.
Der Rheingau ist bekannt für Tradition. Aber was passiert, wenn man genau diese Tradition bewusst ein Stück weit aufbricht? Darum geht es in dieser Folge vom Rheingau-Kompass, dem Rheingau-Podcast. Ich bin Julia Schmitz, Restaurantkritikerin und Herausgeberin des Yummy Gastro Guides für Wiesbaden und den Rheingau. Und ich spreche hier mit Menschen, die Gastronomie neu denken. Heute geht es um die Kulinarik und den Genuss im Weingut Baron Knyphausen. Und ich spreche mit Frederik Baron Knyphausen, der das Weingut in 8. Generation leitet, und Daniel Nöller, Küchenchef vom Gutsrestaurant 1818. An dieser Stelle noch ein kleiner Spoiler: Wer bei dieser Folge ganz genau zuhört, kann ein ganz tolles Restauranterlebnis gewinnen. Dazu später mehr. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Jetzt erstmal hallo, Daniel und Frederik, schön, dass ihr da seid. Vielleicht stellt ihr euch noch mal ganz kurz vor.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin Daniel, der Küchenchef vom Dreiserhof seit mittlerweile 7 Jahren, also seitdem wir da die Gastro aufgemacht haben.
Oh, und ich bin der Frederik Knyphausen, und ich leite das Weingut jetzt in 8. Generation, und wir haben uns vor ein paar Jahren dann entschieden, auch Gastronomie zu machen, und bin sehr froh, dass der Daniel zu uns gekommen ist und mit mir dieses schöne Konzept und das Restaurant aufgebaut hat.
Ja, super. Ihr habt ja auch wirklich ein total spannendes und ungewöhnliches Gastro-Konzept, und da wollte ich natürlich gleich drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, Frederik, sag doch nochmal so ein bisschen allgemein, was ihr eigentlich da auf dem Weingut alles anbietet.
Ja, unser Weingut, ne, das ist ja ein Hof, der schon sehr lange existiert. Also eigentlich kann man sagen, der existiert seit 1141. Da haben die Mönche vom Kloster Eberbach, die Zisterziensermönche, dieses Stück Land geschenkt bekommen, haben dann dort irgendwann auch Gebäude aufgebaut. 1163 wurde es als Weinzellarium genannt, also irgendeine Lagerstätte für Wein auch, zum Handeln, Beladung der Schiffe, Entladung der Schiffe, haben die Felder rechts und links bewirtschaftet. War wirklich der erste Wirtschaftshof neben dem Kloster. Und dann hat meine Familie den Hof 1818 übernommen, und ich darf es jetzt in 8. Generation führen. Wir machen Wein, da kommt es letztlich dann auch her, und haben primär Riesling, Spätburgunder, pflanzen auch den roten Riesling an und den historischen Rebensatz, und haben dann auch, mit meinem Vater hat das schon angefangen, ein kleines Hotel aufgebaut, und als ich 2015 dann das Weingut übernommen habe, haben wir Events weiterentwickelt, machen sehr viel Hochzeiten, machen sehr viel Tagungen, haben eben in 2018 unsere Vinothek gebaut, auch dann ein kleines Restaurantfläche und auch noch eine Outdoor-Gastronomie, unsere Weinlounge aufgebaut. Und also ist relativ viel. Daneben gibt es dann das Rheingauer Musikfestival, was zu Gast ist. Wir machen unser eigenes Festival mit meinem Bruder zusammen. Mittlerweile haben wir auch über die Corona-Zeit uns eine kleine Schlittschuhbahn angeschafft, und wo man Eisstock schießen kann und die Kinder Schlittschuh fahren können im Winter, und man kann Glühwein trinken. Also eigentlich mittlerweile rund ums Jahr ist was los, wo man den Wein erleben und genießen kann.
Ja, wow. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Und ganz spannend auch, das wissen ja jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht alle Hörer, aber wir haben ja jetzt auch gelernt, wo überhaupt der Name vom Restaurant 1818 herkommt. Jetzt aber wirklich zum kulinarischen Konzept. Das gibt's ja so wirklich nicht im Rheingau. Ist ziemlich ungewöhnlich. Vielleicht, Dani, beschreibst du eigentlich mal, was ihr da im Gutsrestaurant anbietet?
Also wir machen eigentlich das, was wir selber total toll finden. Also wir lieben das, in Gesellschaft zu sein. Wir lieben das, gut zu essen und leckeren Wein zu trinken. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt bei uns anbieten. Wir machen Sharing Plates, das heißt, die Leute sollen teilen, die Leute sollen viel auf dem Tisch haben, sollen das wirklich genießen, sollen eine schöne Zeit bei uns haben. Das ist genauso, wie wir das mögen. Also wenn ich essen gehe, ich finde das einfach toll, wenn ich an den Tisch gehe, da stehen halt irgendwie 10 Sachen drauf und jeder isst von jedem so ein bisschen was. Ist für mich die schönste Art zu essen einfach.
Vielleicht kann sich jetzt jeder nicht unbedingt was unter Sharing Plate vorstellen. Willst du nochmal sagen, wie das genau funktioniert?
Genau, wir haben da ja so ein Baukastensystem mittlerweile, wo sich die Gäste aus der Speisekarte verschiedene Gerichte und On-Tops und Beilagen aussuchen können. Und kriegen die dann zum Teilen auf den Tisch gestellt. Das sind dann Gemüseteller. Der Gemüseteller ist bei uns immer der Hauptdarsteller. Also wir sind hauptsächlich vegan und vegetarisch tatsächlich. Haben hochwertiges Fleisch als optionale Ergänzung dazu. Und genau, das bestellen die Gäste, je nachdem, was sie möchten. Manchmal in größeren Gruppen auch dann die komplette Speisekarte oder auch zweimal die ganze Speisekarte bei großen Tischen. Das haben wir auch.
Das heißt, man kann also so verschiedene Aromen und Geschmäcker kennenlernen und das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, oder? Also Frederik, wie seid ihr dazu eigentlich gekommen? Also was ist die Idee, die Inspiration dafür gewesen? Vielleicht kannst du uns dazu was sagen.
Genau, also dass man eben verschiedene Aromen auf dem Tisch hat und das, wie Daniel sagt, eben, dass man sich das teilt und immer wieder zum Wein auch immer mal was Neues entdecken kann. Ne? Das war so die Hauptinspirationsquelle dann auch letztlich zu dem Konzept. Ganz vom Ursprung her, gut, wir haben 2019 angefangen mit der Gastronomie, ein Jahr vor Corona. Da haben wir erstmal so mit einem kleinen Tapas-Bar-Konzept eigentlich angefangen. So kleinere Gerichte, viele kalte Gerichte auch serviert und haben dann, gut, dann kam Corona, das war natürlich eine wilde Zeit, muss man sagen. Haben wir uns da irgendwie auch dreimal neu erfunden und versucht, auch mit einem Abholkonzept und mit einem Mittagessen-Lunch-Abo-Konzept uns auch über Wasser zu halten, sage ich mal. Und letztlich ist ja auch viel verloren gegangen von der ganzen Investition ein Jahr vorher, weil man braucht ja in der Gastronomie auch eine gewisse Zeit, bis das auch bekannt wird. Ja. Und dann haben wir so in der Zeit danach gesagt, so wie können wir uns positionieren auch? Ne? Wie können wir Erinnerungswert schaffen an den Hof? Und dann habe ich mit einem Freund darüber gesprochen und habe ihm gesagt, naja, eigentlich so vegetarisch, das ist doch toll und die Leute wollen das doch, ein bisschen weniger Fleischkonsum vielleicht, aber auf der anderen Seite schließen wir auch Leute aus. Und er sagte, fahr mal nach Berlin, da gibt es im Gleisdreieck eine Bierbrauerei, die macht es genauso. Ja. Und da bin ich dann hingefahren und habe mir das angeguckt und bin mit vielen Fotos und Ideen zu Daniel zurückgekommen und gesagt, guck mal, das müssen wir machen, ja, das finden wir doch cool. Und er war sofort dabei und hat das eigentlich besser nachgekocht, ja. Und aber Bierlo heißt die Brauerei, die wissen das, denen habe ich das auch erzählt. Und genau, und seitdem machen wir das und immer wieder mit wechselnden Speisekarten, immer wieder neuen Aromen, die da reinkommen. Und das macht einfach Spaß, das dann immer zu erleben, ja.
Ja, absolut. Also ich bin da auch begeistert. Ich war ja auch schon bei euch essen. Finde das einfach toll, dass man sich sozusagen nicht auf ein Gericht festlegt, sondern einfach viele verschiedene kulinarische Eindrücke auch bekommt. Aber wenn es jetzt jemanden gibt, der doch sagt, ich möchte lieber klassisch meinen eigenen Teller haben, möchte nicht unbedingt teilen, könnte dieser Gast bei euch auch ein ganz normales Gericht für sich alleine bestellen?
Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Also man kann jedes Gericht sich auch ganz normal für sich alleine aus der Karte bestellen. Das ist halt dann nicht so das Konzept, wie wir es eigentlich machen. Das Scheren ist halt schon so das Schöne eigentlich, aber das ist natürlich kein Problem, das individuell zu machen.
Ja, es ist ja schon, sage ich mal, auch mutig im Rheingau hier, wo es doch ein bisschen vielleicht traditioneller ist, mit so einem Konzept an den Start zu gehen. Und ist das quasi auch so ein bisschen eure Antwort hier, eine modernere quasi Erlebnisgastronomie zu schaffen und gleichzeitig auch so ein bisschen den Trend, wie er ja schon gesagt hat, zum Flexitarismus, Vegetarismus auch abzubilden und vielleicht auch der Wertigkeit von Fleisch und Fisch nochmal einen besonderen Stellenwert zu geben?
Das ist auf jeden Fall eine moderne, schöne Art zu essen. Das sehe ich ganz genauso, wie du das gerade sagst.
Jetzt habe ich gerade so den Faden verloren. Und also zum Beispiel genau der Wertigkeit des Fleisches auch nochmal dazu. Also wie auch Daniel vorhin schon sagte, bei uns ist der Gemüseteller der schöne Teller in Anführungsstrichen. Der ist wirklich sehr schön dekoriert, sage ich mal, und ist auch immer deftig gekochtes Gemüse. Ja, es gibt dann frittiertes, geräuchertes Gemüse. Also bei uns ist das Gemüse nicht die Beilage, sondern eher das Fleisch. Und das Fleisch kommt schnörkellos, sage ich mal, auf dem schwarzen Teller oder weißen Teller separat daneben. Und da kommt auch nichts dran. Da ist nur Fleisch, Fisch oder Garnele oder was es dann eben gerade gibt auf dem Teller. Und so haben wir das eben interpretiert.
Und wieso habt ihr euch entschlossen, sozusagen das Gemüse zum Star zu machen?
Also ich liebe das, mit Gemüse zu kochen, schon immer. Ich bin tatsächlich vegetarisch auch aufgewachsen und habe daher schon immer einen Bezug zu Gemüse gehabt. Und das ist einfach eine ganz andere kreative Art und das ist halt so dankbar und so vielfältig. Also ich finde es einfach nur immer wieder total toll. Wir haben auch einen eigenen Garten, wo wir teilweise unser Gemüse selber dann pflücken uns morgens, bevor es losgeht. Tomaten, Kohlrabi, Zwiebeln, alle möglichen Kräuter, rote Beete, Spinat und Mangold. Das ist für einen Koch einfach ein Traum, ja. Also morgens da in unseren kleinen Garten reinzufahren mit der Schere und da ein bisschen was abzuschneiden oder auszugraben. Also Gemüse war für mich schon immer ein unglaublich wichtiger Bestandteil, ja.
Ich finde, das zeichnet ja eigentlich auch, sag ich mal, einen kreativen Koch aus, dass er aus Gemüse viel machen kann, ne? Spielen mit Texturen, mit Aromen. Das, die Präsentation bei euch ist ja auch wirklich richtig toll. Also das ist ja auch optisch wirklich schon mal eine Augenweide, sag ich mal, so dass man da wirklich auch nichts vermisst. Also auch von der geschmacklichen Tiefe, ne? Da bringt ja auch Gemüse sehr viel Umami mit.
Total, das ist auch wirklich so der Wunsch, den ich jedes Mal habe, wenn ein Gast bei uns essen kommt, dass er danach sagt, also ich habe das Fleisch überhaupt nicht vermisst und ich habe sowas noch nie gegessen. Das, was ich jetzt gerade vom Teller hatte, das kenne ich nicht. Und das kannte ich vorher noch nicht. Das ist eigentlich so das, was ich möchte. Ich will, dass die Leute wirklich herkommen und das einfach genauso empfinden wie ich.
Man könnte meinen, Gemüse ist langweilig, aber dann waren die Leute noch nicht bei euch essen.
Ja,
wirklich. Also Gemüse, da ist Gemüse einfach, man vermisst auch gar nichts. Also ihr habt hochwertiges Fleisch und Fisch und das schmeckt auch toll, aber es gibt wirklich, also Gemüse gibt ja so viel her eigentlich an sich. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen bei dir, Daniel, bei deinem, sag ich mal, Kochstil. Du hast ja auch einige Gerichte, die sind so ein bisschen asiatisch inspiriert oder so ein bisschen Richtung Fusion-Küche. Also wie würdest du denn selbst so deinen Kochstil beschreiben?
Ich sag mal, die Gastronomie an sich, die entwickelt sich ja ständig weiter. Das ist ja wirklich so, dass man da von verschiedenen Garmethoden über Trends, über Ansätze wirklich ständig in der Entwicklung drin ist. Irgendwann zieht man sich halt so das für sich raus, was man selber toll findet. Und dann bekommt jeder Koch so seine eigene Handschrift halt auch irgendwann, indem man halt diese Tradition vermischt mit dem, was er neu gelernt hat oder mit dem, was ihm gerade gefällt. Das Asiatische ist da bei mir wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil mittlerweile in Form von Würzungen, Marinaden.
Holst du dir deine Inspiration dann auch von Reisen?
Genau, ich war schon in einigen Ländern unterwegs, habe auch in China in ein paar Restaurants gekocht schon selber. Also da kamen dann schon viele Ideen daher, ja, also.
Ich war ja mal ganz begeistert. Also du hattest ja mal so ein, sag ich mal, Traubenkimchi kreiert.
Ja.
Und ich fand, das war wirklich so ein genialer Schachzug, sozusagen eine Rheingau-asiatische Fusion darzustellen. Und fand das wirklich richtig cool. Also wer es nicht weiß, Kimchi gehört zum koreanischen Nationalgericht, wird zu jeder Speise dazugereicht. Ist eigentlich so fermentierter Weißkohl, scharf mit Knoblauch. Und du hast es dann quasi übertragen und hast hier Trauben genommen, ja?
Ja.
Genau. Und das fand ich wirklich auch eine Wahnsinnsidee. Ja, wie bist du da drauf gekommen?
Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht nur den Wein aus der Traube herstellen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern dass wir auch einfach die Traube generell in unseren Gerichten viel verarbeiten. Also ich habe in jeder Sektion auf der Speisekarte, also in jeder Kategorie, immer die Traube in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt Traubenkernessig ist, Traubenkernmehl ist oder ob das jetzt Trauben an sich sind, in verschiedensten Formen gegrillt oder fermentiert oder wie auch immer. Wir sind ein großer Fan der Traube.
Ja, absolut.
Und der Kimchi war halt einfach auch so eine logische Sache, die sich dann so aus dem Ganzen ergeben hat, einfach irgendwie in meinem Kopf halt mal zu irgendeinem Zeitpunkt.
Ja, die Traube, die wollen wir unbedingt da mit verarbeiten, weil letztendlich, aus Trauben kommen unglaublich viele, sag ich mal, Stoffe heraus, die sehr gut für die Gesundheit, die werden ja auch überall eingesetzt, ne? Viele Nahrungsergänzungsmittel, auch für die Hautpflege und alles, nutzt man ganz, ganz viel von Trauben. Und insofern wollten wir das auch so in das Konzept mit einfließen lassen, dass wir da auch immer ein Gericht mit Trauben haben, um diesen Ansatz und die Verbindung zwischen unserem Wein und der Traube in dem Essen auch herstellen können. Natürlich sind das nicht immer nur unsere eigenen Trauben, muss man sagen.
Aber ja, natürlich.
Sind immer gute Trauben und Biotrauben, die wir da erwerben, aber um damit zu verkochen. Aber genau, nur nicht, dass das der Hörer.
Ist Saisonalität bei euch auch ein Thema? Wechselt ihr die Karte? Baut ihr da so ein bisschen, was weiß ich, auch Spargel mit ein, wenn Spargelsaison ist?
Genau, also das wird momentan so alle 8, spätestens 10 Wochen kommt eine neue Speisekarte bei uns. Die ist ja auch relativ kompakt, das heißt, die muss ja oft geändert werden, auch weil das wird ja sonst langweilig, wenn wir immer dieselben Sachen da kochen. Ich meine, es gibt so ein paar, wie gesagt, so ein Klassiker, der immer in irgendeiner Art und Weise drauf ist. Das ist unser geräucherter, frittierter Blumenkohl, der ändert sich auf jeder Speisekarte so ein bisschen von den Beilagen her oder von den Komponenten auf dem Teller, aber sonst ist der immer drauf. Aber ja, ist ganz wichtig, also Regionalität ist für mich aber mittlerweile so, jetzt nicht nur auf Hessen begrenzt, sage ich mal, sondern schon so deutschlandweit. Wir haben ein ganz tolles Rindfleisch hier aus Deutschland. Wir haben tolle Forellen, tolle Fische hier aus Deutschland. Ja.
Da du ja jetzt den Blumenkohl angesprochen hast, könnte man fast sagen, dass es schon so eine Art Signature-Dish auch mit bei euch ist?
Ja, ich finde, also der ist auf jeden Fall immer drauf. Ich sag mal, Signature-Dish ist, also ich finde, unser Signature Signature-Dish ist an sich der komplette Tisch nachher, wenn der voll steht, wenn man zum Essen kommt zu uns. Wenn der voll steht mit Essen, mit leckeren, schönen Sachen, das ist unser Signature-Dish.
Und
ich will das gar nicht so reduzieren jetzt so auf ein Gericht irgendwie.
Und natürlich auch mit den passenden Weinen. Da macht ihr euch ja sicherlich auch Gedanken, wenn ihr so Gerichte kreiert. Wie kann man sich das vorstellen? Steckt ihr beide dann so die Köpfe zusammen und überlegt, ich habe diese Idee, welcher Wein passt dazu? Oder ist der Wein erst da und kommt dann das Gericht?
Das ist eigentlich immer unterschiedlich, ehrlicherweise. Manchmal gibt es das Gericht. Und dann überlegt man sich, welcher Wein könnte jetzt von uns dazu passen. Andersrum sagt der Daniel, hey, da haben wir den und den Wein und dann mache ich mal dieses Gericht dazu. Also sehr unterschiedlich. Klar, auf der Standardkarte haben wir ein gewisses Portfolio, was wir darstellen mit Weinempfehlungen zu den einzelnen Gerichten. Wobei jetzt, wenn man dieses Essenskonzept, worüber wir sprechen mit dem Sharing Plate, da lohnt es sich natürlich, einen Wein zu mehreren Texturen auch mal zu probieren. Diese, sag ich mal, das Pairing, das haben wir dann mehr in unserem Wine and Dine Format, was wir auch machen.
Genau, Wine and Dine ist auch nochmal ein gutes Stichwort, aber vielleicht nochmal, um das ein bisschen abzurunden. Also ihr habt ja auch wirklich euch entschieden, so ein bisschen für wirklich Qualität, bewusste Auswahl von Fleischlieferanten, Nachhaltigkeit, Saisonalität und auch Bio-Weinbau. Das ist ja sozusagen wirklich eine auch bewusste Entscheidung, Ausrichtung bei euch, die da gelebt wird.
Ja.
Wine and Dine, das ist ja auch das Thema. Da hast du uns ja auch ein bisschen was mitgebracht für unsere Hörer. Bevor wir darüber sprechen, das Wine and Dine Konzept ist ja noch ein bisschen anders als ein normaler Restaurantbesuch bei euch. Vielleicht beschreibst du nochmal, Frederik, was das Wine and Dine eigentlich ist.
Also das Wine and Dine ist, sagen wir mal rein technisch, haben wir ein Dreigang-Menü, was wir anbieten und immer dazu korrespondierende Weine. Davor gibt es noch ein Glas Sektchen zur Begrüßung und man bucht sozusagen seine Plätze und kriegt dann aber, in dem Fall sind es dann Tellergerichte, immer unter einem Motto. Also wir denken uns da verschiedene Motti aus, unter denen der Daniel sich dann das Essen ausdenkt oder ist auch ein iterativer Prozess, ne, wie wir das dann betiteln. Aber wir versuchen einfach schöne Motto zu finden, unter dem wir mal schöne Sachen dann auch darstellen können, anders, was wir eben sonst anbieten. Und
ein Motto könnte beispielsweise der Aufhänger sein, dass ich so einen Fokus auf eine bestimmte Länderküche lege. Ist das zum Beispiel ein Motto?
Das kann ein Motto sein, genau, das ist zum Beispiel jetzt auch unser nächstes Weiterentein. Das wäre zum Beispiel so Frankreich meets Rheingau. Aber im Grunde genommen, letzte war zum Beispiel Klostermahl durch unseren Bezug zu den Zisterziensermönchen. Aber es ist immer absoluter Höhepunkt im Monat, auch für uns, weil es einfach halt so einen mega Spaß macht, mal dann wieder ein anderes Menü zu kochen, als die à la carte Gerichte, die man halt sonst macht, ja. Auch wenn man die natürlich mit absoluter Liebe und Hingabe kochen, aber das ist trotzdem immer so das i-Tüpfelchen im Monat. Ah, cool, wieder Wein and Dine, ja.
Vielleicht beschreibt ihr nochmal, was das Wein and Dine Restaurant-Erlebnis ausmacht, also was macht das besonders? Es gibt immer ein Motto.
Genau, es gibt ein Motto und es gibt einen Moderator, der dann quasi vor jedem Gang einmal erklärt, warum dieser jeweilige Wein gerade zu dem Gang passt. Und dann wird es zusammen probiert. Das ist halt für den Gast immer so ein etwas näheres Erlebnis, als jetzt nur der normal, in Anführungszeichen, der normale Restaurantbesuch das wäre.
Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist beim Wein and Dine vor allem auch dieses Wein- und Food-Pairing wichtig.
Genau,
das,
also,
dass man
genau
das mal zusammen so rausschmeckt und bewusst probiert.
Genau, warum passt dieser Wein? Was macht das im Mund jetzt? Zum Beispiel bei diesem nächsten Wein and Dine gibt es dann zum Beispiel so Jakobsmuschel mit einem Krustentierschaum, Blattspinat, mit einem Sektschaum, meine ich. Nicht im Krustenschaum, weil es ist ja Rheingau meets Frankreich, sagen wir so ein Sektschaum, ein bisschen Jakobsmuscheln, Blattspinat, Haselnuss. Und dann erklärt einfach der Moderator des Abends halt, warum das Sinn macht im Mund gerade.
Also eigentlich kann man sagen, beim Wine & Dine gibt es nochmal ein besonderes Restauranterlebnis, eine Moderation. Ich lerne was, auch zum Thema Wein und Food Pairing. Genau. Und ich bekomme einfach auch Gerichte, die es sonst so nicht bei
genau,
euch auf der Karte.
Genau, das gibt es normalerweise nicht auf der Speisekarte und ist einfach nochmal für den Gast persönlicher. Man hat nochmal einen anderen Mehrwert, man erfährt vielleicht nochmal Sachen, die man vorher nicht wusste und hat halt einfach ein tolles Menü, perfekt auf den Wein abgestimmt.
Und es gibt auch immer mal andere Weine. Also da holen wir auch schon mal was aus der Schatzkammer raus oder so. Und wo das dann besonders dazu passt. Oder ältere Jahrgänge, die jetzt nicht so standardmäßig auf unserer Karte sind.
Oder mal so ein Orange oder ein Petnat, wo auch sich viele sich vielleicht gar nicht vorstellen können, was passt dazu. Ja.
Wir haben ja jetzt noch mal ein anderes Thema. Neben dem Restaurant habt ihr ja auch noch die Weinlounge. Die öffnet ihr jetzt im April wieder. Wollt ihr nochmal da ein bisschen was zu dem Konzept sagen?
Ja, also die Weinlounge ist für uns erstmal ein ganz wichtiger Ort auf dem Hof. ein Ort, der vor allem eine schöne, gesellige Atmosphäre bieten soll. Also das soll anreizen zum Weintrinken, zum Verweilen, zum einfach so ein bisschen runterkommen auch vielleicht. Man sitzt in den Weinreben, man sitzt auf einer großen Fläche, man hat keinen Verkehr, die Kinder können spielen, können laufen. Es gibt einfach wirklich, es ist so ein bisschen raus aus dem Stress, so ein bisschen entschleunigend vielleicht auch. Und da bieten wir jetzt einfach so Kleinigkeiten zum Wein an. Ja, also einfach, die Leute sollen schön den Tag genießen, Wein trinken, was Kleines dazu essen.
Ja, was gibt's denn so Kleines in der Weinlounge?
Es gibt einmal Rheingauer Klassiker, wir haben Spundekäse mit Brezeln, grüne Soße mit Ei, es gibt Käseteller, es gibt Oliven. Es gibt einfach Kleinigkeiten, die lecker zum Wein sind. Wir haben eine hochwertige Sardinen und gegrillten Lachs. Wir haben
Kuchen.
Auch. Hausgebackene
Eis.
Kuchen.
Gibt's auch.
Eis. Für Kinder.
Ja. Gibt es denn nochmal besondere Angebote? Jetzt zum Beispiel Richtung Schlemmerwoche gedacht.
Genau, also wir ändern, also wer uns kennt, wir haben das so ein bisschen geändert jetzt. Wir haben früher auch viel Schnitzel und solche Dinge angeboten. Das werden wir jetzt immer an bestimmten Tagen machen. Es gibt bestimmte Event-Tage, sage ich mal. Wir haben ja auch einmal im Monat von Mai bis September den Rheingauer Oldtimer-Picknick bei uns auf dem Hof, wo wir auch nochmal einen Grill anbieten dazu, zu unserem, sage ich mal, Standardkonzept, was der Daniel gerade erklärt hat. Jetzt bei einer Schlemmerwoche am 25. 26. April kommt Smash House Burger. Die machen bis Smashburger und Pommes und wir bieten dann sozusagen parallel wieder unser Standardkonzept an, sodass man da so ein bisschen Variation hat. Am nächsten Wochenende der Schlemmerwoche bieten wir von unserem eigenen Haus, sage ich mal, Grillspezialitäten an und so gibt es immer mal ein Wochenende, wo wir nur Standard haben und wo wir dann auch ein Event haben, wo wir jetzt auch mit Mai Chi Chi zusammenarbeiten an einem Tag an Pfingsten. Dann wollen wir ein White Dinner Picknick machen im August, wo jeder seinen eigenen Picknickkorb sogar mitbringen darf, was sonst nicht üblich ist, sage ich mal. An einem der Wochenende wollen wir auch nochmal einen Pizzabäcker holen. Da sind wir jetzt gerade so in der finalen Planung, deswegen kann ich nicht alle exakten Daten sagen. Da lohnt es sich einfach dann auf die Website oder sich mit unserem Insta- und Facebook-Profil zu verbinden. Da wird man dann alles mitbekommen. Genau, also so wollen wir das Jahr durchgehen. Am Ende der Saison, Mitte September, wollen wir so eine Art Wildfest machen mit einem lokalen Jäger. Wir haben uns da zusammengetan und wollen da was machen. Also da kommt immer wieder was Neues und immer wieder was Interessantes. Aber zwischendurch kriegt man immer bei uns was zu essen und zu trinken sowieso. Ja.
Ja, spannend. Also es gibt immer wieder Highlights und besondere Sachen. Ansonsten Weinlounge eher, sag ich mal, so ein bisschen klassisch bodenständig und die Rheingauer Snacks in Anführungszeichen. Und das Restaurant bietet einfach so ein bisschen Fusion, experimentell, moderne Küche.
Da ist ja auch neu, dass wir jetzt Samstag offen haben, auch zum à la carte Service. Also muss man aber immer einen Tisch reservieren. Samstag ist gerade immer voll, weil wir da auch öfters mal größere Gruppen schon haben, wo einige Tage ausreserviert sind. Aber insofern hat man für den Samstagabend da auch eine schöne Ausgeh-Location.
Sag doch noch mal ein bisschen was auch zu den Weinwanderungen. Die bietet ihr ja auch an.
Ja, genau. Also wir haben uns den Knipp-Trail ausgedacht. Also wenn man startet bei uns auf dem Hof mit dem Abscannen eines QR-Codes, wo man dann sozusagen über die Geo-Navigation von Google Maps geleitet wird zum nächsten Punkt und das ist dann bei uns in den Weinbergen und dort kriegt man dann eine Erklärung zum Wein und zur Lage und zur Aussicht und von uns kann man dann einen Rucksack mitnehmen, da können entweder nur die Weinproben drin sein, die man dann dort probiert oder auch aufgewertet mit einem Picknick und dann hat man zwei Rundwege, einen kurzen und einen längeren Weg und läuft eben so durch die Gemarkungen, das ist glaube ich so zwischen 2,5 Stunden bis 4 Stunden, je nachdem welchen Weg man, sag ich mal, wählt und ja, da kann man einfach einen schönen Tag in den Weinbergen erleben sozusagen.
Ja, das klingt ja auch toll. Jetzt noch ganz zum Schluss eine persönliche Frage. Habt ihr denn auch einen besonderen Geheimtipp im Rheingau? Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Friedrich.
Ja, also ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr entdeckt das Rauntaler Wassertretbecken, was wirklich bei so heißen Tagen super gut ist, wenn man da einfach seine Füße reinhält und dann kann man da schön durch den Wald wandern. Da ist eh ein bisschen kühler als dann unten im Rheingau. Also das war so meine Entdeckung. Irgendwie, ich glaube, vor 2 Jahren war das, dass ich das dann da entdeckt habe oder wiederentdeckt wahrscheinlich. Ich war früher als Kind auch schon mal dort.
Das ist ja toll, das kannte ich auch noch nicht. Muss ich mal hingehen. Daniel, hast du auch noch für uns einen Geheimtipp?
Ich finde das ja total toll, gerade jetzt, wenn es wieder Frühling und Sommer ist, durch die Weinberge zu laufen, zu sehen, wie alles anfängt zu blühen, wie die Reben wieder kommen und mich einfach darauf zu freuen, diesen Wein bald zu trinken, der da wächst.
Einfach
total langweilig, aber...
Einfach dieses Gefühl hier
das ist einfach Rheingau
zu leben,
für mich. Ja.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank auch. Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön.